Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, mir ist ein ganz wunderbares Wort als Predigttext geschenkt. Wir wollen hören auf ein ganz, ganz großartiges Wort unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, das er gesprochen hat am Ende seiner ersten der fünf Reden, die er Matthäus-Evangelium hält, am Ende der Bergpredigt. Wir wollen hören auf Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Da sagt unser Herr und Heiland: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du siehst uns, wie wir jetzt hier noch einmal zusammengekommen sind in diesem Gottesdienst, in dem wir dich ehren wollen, preisen wollen, aber wo wir auch darauf warten, dass du zu uns sprichst in unserer ganz speziellen Situation. Du schenkst uns jetzt dieses Wort aus Matthäus 7. Und wir wollen jetzt die Predigt hören über diese Verse. Und wir wollen dich bitten um deine Mitte, dass du deinen Segen schenkst, deinen guten Heiligen Geist gibst für diese Predigt, auf dass wir alle das verstehen und annehmen, was wir zu hören haben. Und dass das gelingt, Herr, dass du durch diese Predigt in unser Leben hineinsprechen kannst, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit. Und darum wollen wir dich jetzt inständig bitten. Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ein wunderbares Wort, das uns hier gegeben ist, ein Wort, über das der Theologe lange nachdenken kann, aber das auch ein kleines Kind versteht. Denn so deutlich spricht Jesus hier in diesem Bild, dass jeder es fassen kann, in seiner Klarheit, aber auch in seiner Radikalität. Trotzdem möchte ich, bevor ich das Gleichnis, diese Bildrede auslege, Ihnen nochmal klar zeigen, was mit den einzelnen Elementen gemeint ist, die Jesus hier gebraucht. Wir haben ja hier ein Bild, von dem Jesus spricht. Er redet von dem Haus, von dem Hausbau, von den unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man es bauen kann und was dann passiert, wenn der Platzregen kommt. Und man kann dieses Bild und muss dieses Bild, weil Jesus will hier ja nicht eine architektonische Anweisung geben, sondern er braucht dieses Bild vom Hausbau dafür, um zu zeigen, wie man sein Leben gestalten kann. Dazu muss man aber die Elemente des Bildes übertragen auf das, was eben in der Sachhälfte ausgesagt ist. Und dazu habe ich Ihnen kurz eine Tabelle mitgebracht, nur damit wir da uns auch verstehen in den Dingen, dass wir da wirklich gleiche Basis der Auslegung haben. Die Rede, von der Jesus hier spricht, also seine Worte, sie sind der Bauplan, also das Bild, die Rede Jesu, das ist das im Bild. In der Sachhälfte meint es den Bauplan für gelingendes Leben. Ich sage immer wieder meinen Konfirmanden, aber auch häufig in der Predigt, die Bibel, das Wort Jesu Christi, das ist ja nicht nur die Bergpredigt, ist die Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Genauso wie mein Autohersteller, ich fahre einen Skoda, die haben mir ein 300 Seiten dickes Garantieheft mit dabei gegeben, mit Gebrauchsanweisung, steht genau drin, was ich zu machen und zu lassen habe. Genauso hat mir und uns Gott eine Gebrauchsanweisung gegeben, das ist der Bauplan für gelingendes Leben. Das ist seine Rede, seine Worte. Das Haus, von dem im Bild die Rede ist, ist in der Sachhälfte dieses Bildes das Leben, das wir zu führen haben. Und der Hausbau, also wie wir dieses Haus gestalten, ist eben die Lebensgestaltung. Wie leben wir in dieser Welt? Der Platzregen und der Wind, das sind die Krisen und schließlich der Tod, der über jeden Menschen reinbricht. Der Sand, die erste Möglichkeit im Bild, worauf man ein Haus bauen kann, ist die menschliche Erkenntnis. Der Fels, die andere Möglichkeit, sein Haus zu gründen, ist das Wort Gottes. Und der kluge Mann, das ist der wiedergeborene Christ, der eben sein Haus auf das Wort Gottes gründet. Und der törichte Mann ist der nicht-christusgläubige Mensch, der eben sein Haus nicht auf das Wort Gottes, sondern auf menschliche Erkenntnis gründet. Das eben Bildhälfte und Sachhälfte dieses Wortes, das Jesus hier sagt. Und ausgehend von dieser Auslegung, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, möchte ich Ihnen drei Punkte sagen, habe das überschrieben, von Gottes Plan für das Leben, das Wort Gottes. Erstens, Gottes Wort als Angebot. Zweitens, Gottes Wort als Maßstab. Und drittens, Gottes Wort als Führung. Das Erste, Gottes Wort als Angebot. Jesus macht hier ein Angebot. Er macht den Menschen, seinen Geschöpfen, ein Angebot. Und er sagt, ihr könnt euer Leben so gestalten, dass ihr es so ausrichtet in all eurem Tun und Handeln, in eurem Denken und Trachten, wie ich es für gut erachte und wie ihr gesegnet werdet. Dazu müsst ihr nur euer Leben gründen auf mein Wort. Jetzt wäre es diesem Gott ein einfaches, dass er uns zwingen würde. Das wäre überhaupt kein Problem. Dieser Gott könnte uns zwingen. Glauben Sie bitte eins. Ein Gott, der in der Lage ist, das Universum mit einem Wort zu schaffen, der alle Bäume wachsen lässt, der 7,5 Milliarden Menschen am Leben hält, dem ist es ein leichtes, Menschen auch zu zwingen, zu willenlosen Elementen zu machen, die sein Wort befolgen. Das tut Gott aber nicht. Warum tut er das nicht? Weil Gott uns lieb hat. Liebe will nicht den Zwang, Liebe will die freie Entscheidung, das freie Ja. Also ich erkläre das an meinen Konfirmanden, ich sage, wenn ihr euch mit 17, 18 das erste Mal verliebt und habt da so eine tolle Mitschülerin, dann wollt ihr nicht, dass die irgendwann mit euch zusammen ist, weil ihr Vater bei eurem Vater viel Schulden hat und der Vater von ihr sie zwingt, du musst aber mit dem zusammen sein, sondern ihr wollt natürlich, weil die euch auch von Herzen liebt. Und dann verstehen die Konfirmanden, ah, so ist es auch bei Gott. Klar könnte Gott uns zwingen, aber tut er nicht. Er hat uns als Gegenüber geschaffen und er will die Erwiderung seiner Liebe, die er uns gezeigt hat in Jesus Christus, leben, dass wir auch ein Ja zu ihm sagen. Und deshalb zwingt er nicht, sondern er bietet an, so zu leben, wie er es sagt. Er bietet an, weil er uns lieb hat, lebt doch so, wie ich es sage, und das wollen wir gleich im zweiten Punkt sagen, dann werden wir sehen, dann werden wir gesegnet werden. Aber er lässt eben auch die Möglichkeit, den Menschen Nein zu sagen. Das ist die Freiheit, in die wir hineingestellt sind. Wir haben keinen Gott des Zwanges, der die pure Unterwerfung will. Das ist eine andere Religion. Wir haben den Gott, der die Freiheit lässt, auch Nein zu sagen. Auch bei dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Der darf gehen. Gott hält nicht. Der hätte den halten können. Wir haben die Freiheit, Nein zu sagen. Wir haben die Freiheit, andere Angebote anzunehmen, als das Angebot, unser Leben auf das Wort Gottes zu gründen. Du kannst hingehen, statt dein Haus auf Fels zu bauen, jetzt bin ich wieder im Bild, dein Haus auf Sand zu bauen. Du kannst dein Haus, du kannst dein Leben gründen auf menschliche Erkenntnis. Das sieht dann so aus, gründe dein Leben auf das Geld. Das ist so eine weit verbreitete menschliche Erkenntnis. Hast du was, dann bist du was. Reden Sie mal mit Ihren weltlichen Freunden und Bekannten. Das beherrscht die sehr stark, leider auch uns in vielen Bereichen. Wir glauben, wenn wir viel Kohle haben, geht es uns richtig gut. Ich komme gleich im dritten Punkt nochmal darüber, weil Gott auch da Klares zu sagt. Andere sagen, ja, mein Fleiß, meine Arbeitskraft, das ist etwas, darauf gründe ich mich. Das erhält mein Haus, meine Familie. Die Gesundheit ist auch so eine Gründung, ist auch so eine Sandgründung halt. Nicht sich, ja, gesund ernähren, viel Sport treiben, und dann habe ich mein Leben gegründet. Oder meine Familie, das ist auch so eine Sandgründung. Hauptsache mit meiner Frau, mit meinen Kindern, alles in Ordnung. Oder mein Intellekt, das ist so wichtig halt. Also und bei vielen Leuten ist das so eine Mischung. Die haben nicht nur einen Sand, die haben ganz viele Sände zusammengepackt. Da ist die Familie, da ist der Intellekt, da ist der Beruf, da ist die Karriere, da ist das Geld, da ist die Gesundheit. Alles zusammen. Und wenn das alles stimmt, dann habe ich's. Und kaum kommt der Platzregen, kommen die Winde, stürzt alles ein, früher oder später. Das ist so. Aber Gott lässt das zu. Menschen dürfen andere Entscheidungen treffen, als eben die Entscheidung, die wichtig ist, damit das Leben gelingt, nämlich sein Leben auf das Wort Gottes zu gründen. Das Wort Gottes als Angebot, das ist ganz wichtig. Auch wenn wir Menschen gegenübertreten, wenn Jesus das hier als Angebot formuliert und sagt, ihr könnt das eine, ihr könnt das andere, dann machen wir genau dasselbe. Wir gehen auch hin zu Menschen und machen Angebote. Wir sind quasi PR-Manager für den lebendigen Gott. Ich habe ihm erzählt, ich bin Jäger, war von einem sehr vermögenden Freund eingeladen gewesen vor einiger Zeit auf eine Drückjagd. Da haben wir übernachtet im Hotel, hat alles mein Freund bezahlt halt. Morgens beim Frühstücken saßen wir dann zusammen, kannte die Leute alle nicht, alles so Anzugsträger halt. Man sah schon an den Klamotten, dass die richtig alle Asche hatten, nicht? Und dann wurde sich so vorgestellt, wie heißt man, was macht man alles so, nicht? Und dann ist das so, wenn die Leute sich nicht kennen, so in meinem Alter, dann ist ja einer immer schlauer, stärker und besser als der andere. Da fing der Erste an, ja, ich bin CEO. In einem mittelständischen Unternehmen, also Vorstandsvorsitzender, muss ja alles so Englisch heißen, nicht? Und dann ist der Nächste gekommen halt, ich bin Chief of Finance in so einem Bankwesen halt, nicht? Und so ging das dann weiter, schließlich war ich auch an der Reihe, ich bin auch so ein bisschen verdorben, ich lasse mich da noch nicht foppen. Da habe ich gesagt, ich bin Top-PR-Manager im größten Unternehmen der Welt. Da wird natürlich erstmal bei den Leuten durchkalkuliert halt, ja, bei Google, oder wo? Nein, nicht bei Google, wir sind noch größer halt nicht. Und dann haben sie der Google. Und dann habe ich schließlich gesagt, ja, ich bin Pastor und ich habe genau das auch gesagt, ich mache Werbung für den lebendigen Gott. Und ich mache Werbung, wirklich, ich mache Werbung. Und ich unterbreite Menschen das Angebot, wenn ich Evangelisation mache, aber auch in normalen Gottesdiensten, dass ich Menschen einlade. Ich lade sie ein, bau dein Haus auf Fels. Mach den entscheidenden Schritt, dass du dich gründest auf das Wort Gottes, damit dein Leben gelingt. Dazu lade ich ein. Versuche das zu bewerben. Aber ich muss auch akzeptieren, dass Leute Nein sagen. Ich habe das eben auch in dem Vortrag gesagt. Wir arbeiten auftragsorientiert, nicht erfolgsorientiert. Es ist für unser Seelenheil und für unsere Verantwortung nicht schlimm, wenn Leute Nein sagen. Das gibt es auch. Die Bibel spricht sogar davon, dass manche Verkündigung geschieht, damit Menschen verstockt werden. Können wir nicht verstehen. Das liegt in der Hand des lebendigen Gottes. Wir haben eben davon gesprochen. Eine mathematische Grundregel, 4 mal 4 gleich 16, kann ich erklären, aber dass jemand das versteht, wie gut und wie wichtig dieses Angebot ist, das muss Gott durch seinen Heiligen Geist tun. Wir dürfen dafür beten und wir sollen dieses Angebot unterbreiten, immer und immer wieder. Aber ob es Menschen annehmen oder ablehnen, ist nicht in unserer Verantwortung. Aber ich möchte euch heute einladen, dieses Angebot, wenn ihr es noch nicht angenommen habt, anzunehmen. Und ich sage das auch immer wieder, man sollte ja nicht meinen, dass an so einem Nachmittag Leute hier wären, die noch nicht wiedergeboren sind. Und doch weiß ich es aus Erfahrung, dass auch manche Menschen schon 20, 30 Jahren so ein religious coping leben. Die haben das im Haus mitgekriegt bei den Eltern, haben immer mitgemacht, aber sind noch nicht durchgebrochen. Wenn du noch nicht zu Jesus Christus gehörst, wenn du dein Leben noch nicht auf die Bibel gründest, sondern wenn du noch immer auf die Sende dieser Welt baust, dann darf ich dir das Angebot heute unterbreiten. Gründe dein Leben auf die Heilige Schrift. Gründe es auf Jesus, damit dein Leben Bestand hat, über alle Stürme und über alles Elend hinaus, was eines Tages kommen wird. Und ich möchte euch anderen, die ihr schon wiedergeboren seid, die ihr euer Haus auf die Bibel gebaut habt, euer Leben, einladen, dass ihr das Angebot anderen Menschen unterbreitet. Und zwar ganz konkret, das ist immer so ein Appell, wenn die Pastoren sagen, wir müssen das weiter. Ich habe gelernt, das bringt gar nichts. Man muss das runterbrechen. Und ich sage jetzt mal was ganz Steiles. Ich bin jemand, der auch die Gemeinde immer wieder verhaftet und sagt, Hausaufgabe. Ihr kriegt heute eine Hausaufgabe von mir. Jeder von euch, der einen Menschen kennt, der sein Leben noch nicht gründet auf die Heilige Schrift, der geht in der nächsten Woche hin und spricht diesen einen Menschen auf Jesus Christus an und unterbreitet ihm dieses Angebot ausgehend von dieser Geschichte. Dass er sagt, du, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, genau das erklärt mit dieser Geschichte und einlädt zum Glauben an Jesus Christus. Einen. Bitte betet dafür. Nehmt das mit, betet heute Abend, morgen, die nächste Nacht und dann unterbreitet das auch. Und wenn ihr sagt, das kann ich nicht, ich kann nicht so reden wie Sie, Pastor Latzel, ich kann das alles nicht, schreibt einen Brief, schreibt eine E-Mail. deinem Enkelkind, deinem Sohn, deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinem Schulfreund, was auch immer. Wir wünschen uns ja alle Mission, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber wisst ihr, wir müssen missionarischer werden. Und deshalb mein Appell an euch, einen in der nächsten Woche. Und glaubt mir, da passiert in der geistlichen Welt Gewaltiges, wenn wir das alle befolgen und wenn ihr eure Hausaufgabe sauber umsetzt. Einen, der noch nicht bei Jesus ist, der sein Haus noch nicht gegründet hat auf Fels, der noch nicht sein Leben gegründet hat auf die Heilige Schrift, dazu einzuladen und dieses Angebot zu unterbreiten. Seid auch PR-Manager im größten Unternehmen der Welt. Ein zweites, Gottes Wort als Maßstab. Maßstab für gelingendes Leben ist nicht irgendeine EU-Bauvorschrift, irgendwie eine deutsche Industrienorm. Maßstab für gelingendes Leben ist alleine das Wort Gottes. Das ist der Maßstab über Segen und über Nicht-Segen. Haben wir eben gehört, nicht nur in diesem Gleichnis, dass man sagt, das eine Haus fällt ein, weil es eben auf Sand gebaut ist, das andere besteht, weil es auf Fels gebaut ist. Nein, wir haben es eben im Psalm 1 auch gemeinsam gesprochen. Wir sind über seinem Gesetz Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbrechen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Sag ganz deutlich, bist du im Wort Gottes gegründet, dann gelingt dein Leben, das ist der Segen. Ich sage jetzt nicht wie so ein Wohlstandsevangelist, so nach dem Motto, glaub nur an Jesus, alles wird gut, kriegst eine tolle Frau, viel verdient. Nein, aber du wirst ein gesegnetes Leben führen. Und andersrum heißt es dann doch, so sind die Spötter nicht. Sie sitzen im Gericht, sie werden umkommen halten, sie sind wie Spreu, die der Wind verstreut. Wort Gottes ist der Maßstab über Segen und Nichtsegen, davon berichtet die Bibel immer und immer wieder. Petrus hat mal eine ganze Nacht nichts gefangen, steht da am Ufer, wäscht die Netze, die müssen fertig machen, betriebswirtschaftlich eine schwierige Situation und dann kommt der Heiland und sagt, fahr noch einmal raus. Fischereitechnisch totaler Blödsinn. Da wird nur nachts was gefangen, weil der See wird warm, da gehen die Fische nach unten im See Genezareth. Aber dann kommt es. Dann sagt Petrus, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort werfe ich neu die Fische aus, die Netze aus. Und dann hat er das Netz ausgeworfen und dann ist es so voll, so überreich voll, die zerreißen fangen. Das ist der betriebswirtschaftlich gesegnete Fischfang seines Lebens gewesen. Den holt er rein, aber da spielt auf einmal gar keine Rolle mehr, dass er so großen Segen gehabt hat in der Schöpfung, dass er zu vieles genießen kann. Er hat den Schöpfer selber getroffen und ist seinem Wort begegnet. Das entscheidet über Segen und über Nichtsegen. Das Wort Gottes. Matthäus 8 kommt der Hauptmann von Kapernaum halt nicht und Jesus sagt, ich werde mitkommen, der bittet ja für seinen Knecht. Da sagt der Hauptmann von Kapernaum, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Ein Wort. Und Jesus lobt diesen Glauben und er spricht das Wort und der Knecht wird gesund. Das ist der Maßstab über Segen und Nichtsegen. Maßstab dessen, ob wir ein gelingendes Leben haben oder nicht. Das ist übrigens auch der Maßstab, wie wir zu Jesus stehen, das Wort Gottes. Kommen einmal seine Mutter und seine Geschwister. Er hat ja mehrere Brüder, mehrere Schwestern gehabt halt. Und da wird ihm angesagt, du, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen vor der Tür. Da sagt Jesus Christus, das sind meine Mutter und sind meine Brüder, die Gottes Wort hören und tun. Was ist das für einen Maßstab in unserem Verhältnis zum Heiland? Wenn wir sein Wort hören und auch tun, das heißt, wenn wir unser Leben darauf gründen, dann haben wir nicht nur Bestand mit unserem Leben, nein, dann sind wir Brüder und Schwestern von unserem Herrn und Heiland. Es ist aber auch nicht nur Maßstab in dem, wie wir gegenüber unserem Herrn und Heiland stehen, es ist auch der Maßstab darüber, wie wir gegenüber dem Satan stehen. Letzten Sonntag habe ich gepredigt über Epheser 6, das war die Epistel des Sonntages halt. Da heißt es im Vers 16 und 17, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, mit dem wir uns gegen den Widersacher verteidigen können und rüsten, ist das Wort Gottes. Wenn ihr in Versuchung seid, ob das sexuell ist, ob das eine Glaubensanfechtung ist, ob ihr krank seid, versucht bloß nicht, selber gegen den Widersacher zu kämpfen, verliert ihr immer. Gegen den Widersacher könnt ihr euch nur mit einem verteidigen. Das ist das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Jesus selber hat es vorgelebt, als er in der Wüste vom Widersacher versucht wird. Womit verteidigt er sich? Der hätte sonst was sprechen können. Nein, er spricht mit dem Wort. Er sagt, nein, es steht aber geschrieben. Und da kann der Widersacher nichts mehr tun. Und ich bitte euch, egal was ihr für Anfechtung habt, immer das Wort nehmen. Immer mit dem Wort, immer mit der Bibel. Da ist Jesus Christus. Ich sage das immer wieder, gerne auch, komm viel rum, mach viel Seelsorge. Und erlebe es immer wieder, wenn ich dann Seelsorge anbiete nach einer Veranstaltung, wo Leute auch ihr Leben Jesus übergeben, kommen häufig die Brüder aus der Gemeindeleitung. Wenn alle anderen weg sind, sagen sie, können wir eben nochmal sprechen. Und dann ist zu 95% immer ein Punkt, komme ich gleich nochmal. Ja, Bruder Latzl, ich habe da ein Problem, Ihnen will ich das sagen, das Internet. Ich kriege das nicht in den Griff. Und jeden Abend, wenn meine Frau schon schläft, und dann? Was kann ich denn tun? Er hat gesagt, Sie können gar nichts tun. Diese Macht ist zu groß und zu stark. Aber das Wort Gottes kann. Und wenn du das nächste Mal da sitzt und deine Frau schläft, dann nimmst du deine Bibel und dann nimmst du dieses Epheserwort, Epheser 6, und dann schlägst du die Heilige Schrift auf und dann liegst du sie hin und dann liest du es vor. Und dann sollst du mal sehen, wer stark ist. Und das funktioniert. Oder wenn man angefochten ist, wenn man Angst hat, wenn man tief drin ist. Da komme ich selber nicht raus. Aber da gibt es Worte für. Und wenn ihr momentan angefochten seid und Angst habt, dann gebe ich das als Medizin mit. Psalm 23, Psalm 121, Psalm 34, die knallt ihr euch mal in der nächsten Woche rein. Das ist Medizin gegen Angst, gegen Depression. Und das wirkt. Das ist der Maßstab, wie wir mit dem Satan und mit seinen Angriffen fertig werden. Aber das Wort Gottes ist noch ein viel größerer Maßstab. Das macht dieses Gleichnis fair. Es ist der Maßstab über Leben und Tod. Das Wort Gottes entscheidet über Leben und Tod. Gründest du dich auf das Wort, auf die Rede Jesu und sagst, jawohl, das ist mein Fundament, dann wird dein Leben Bestand haben. Dann wirst du auch hier sterben. Mit 70, 80, 90 kommt es irgendwann, patschi, patschi, hört das Herz auf zu pumpen. So, und dann geht's in den Sarg. Aber die, die an Jesus Christus glauben, werden sofort, unmittelbar, postmortal weiterleben, bis in alle Ewigkeit. Johannes 5, 24. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat, ganz wichtig, hier müssen wir lesen, im griechischen Urtext, hat Präsenz. Der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ein paar Verse weiter wird dann erläutert, wie das mit den Leuten ist, die ihr Haus anders gegründet haben, die müssen ja ins Gericht. Wir Wiedergeborenen müssen nicht mehr ins Gericht. Unser Leben hat Bestand. Wir müssen biologisch hier noch sterben, aber wir leben weiter bis in alle Ewigkeit. Halleluja. Das ist das, weil wir Jesu Worten glauben und uns darauf trauen. Wer das nicht tut, der muss ins Gericht und dann wird entschieden nach den Werken halt, die einen und das erst nach dem Totenreich zur ewigen Verdammnis, die anderen zum ewigen Leben. Wir müssen auch nicht ins Totenreich. Wir leben sofort weiter. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und wenn wir diesem Wort Gottes glauben, wenn wir das glauben, Jesus ist das, wenn wir diesem Wort vertrauen, haben wir ewiges Leben. Darüber entscheidet das Wort Jesu Christi. Die alten Brüder, da wo ich herkomme, ich komme aus dem Siegerland, da ist schön stramm, pietistisch reformiert, die hatten immer diesen Spruch, die sagten immer, wer zweimal geboren ist, der muss nur einmal sterben. Wer aber nur einmal geboren ist, der muss zweimal sterben. Zweimal geboren heißt von der Mutter biologische Geburt und dann geistliche Wiedergeburt. Zack, musst du nur den biologischen Tod sterben. Und dann bist du sofort in der Ewigkeit beim Heiland, wie der Schächerer am Kreuz. Aber wenn du nur einmal geboren bist, nur von der Mutter, musst du zweimal sterben. Biologischen Tod und ewigen Tod. Das ist der Maßstab. Das ist hier gesagt. Der Fall ist groß. Das ist der Maßstab. Über Segen und Nichtsegen, über die Verteidigung gegen den Widersacher, über das Verhältnis zu Jesus und eben auch über Leben und Tod. Und Halleluja, wenn wir uns gründen auf Jesus Christus, auf sein Wort, auf seine Rede, dann dürfen wir wissen, dass wir Bestand haben. Und wenn ich euch eben bei dem ersten Punkt eingeladen und aufgerufen habe, dass ihr das Angebot weitergebt, hier bei diesem Punkt, ihr, die ihr wiedergeboren seid, freut euch, nehmt das als Freudenbotschaft mit, ihr habt ewiges Leben. Die bucklige Welt hier ist ganz, ganz schnell zu Ende. 100 Jahren lebt keiner mehr von uns. Alles vorbei. hier auf Erden, aber es wird weitergehen in der Ewigkeit bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Gottes Wort als Maßstab. Und ein drittes, Gottes Wort als Führung. Jesus sagt ja hier, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Und jetzt möchte ich das nochmal abklären, ob ihr auch die Rede Jesu Christi tut. Ihr kennt, denke ich, die Bergpredigt. Auch da nochmal Literaturempfehlung, wenn ihr nicht wisst, was ihr heute Abend lesen sollt, lest euch diese drei Kapitel nochmal durch, Matthäus 5, Vers 7. Ich möchte aus der Bergpredigt drei Punkte euch nochmal vor Augen führen, ob ihr wirklich euer Leben so führt. Also wenn ich jetzt fragen würde, gründet ihr euer Leben auf diesen Felsen Jesus Christus, auf sein Wort, wird jetzt rumgehen, ich garantiere euch, alle würden ja sagen. Aber jetzt möchte ich euch prüfen, ich gehe ja nicht im Mikrofon rum, euch ganz persönlich vor dem lebendigen Gott. Ob ihr wirklich seine Rede tut, das heißt wirklich euer Haus so baut, die Hausgestaltung wirklich so aussieht oder ob vieles bei euch so äußerlich ist. Aber bitte, mir könnt ihr was vormachen, eurem Ehemann könnt ihr was vormachen oder eurer Ehefrau, dem Herrn nicht. Deshalb darf ich euch im Auftrag des lebendigen Gottes das nochmal als Spiegel vorhalten. Prüft euch bitte selber, ob ihr es wirklich macht. Wenn ja, alles in Ordnung, macht einen Haken dran. Wenn nein, wisst ihr, was das zu tun ist. Ich will drei Prüfkriterien aus dieser Rede, aus ganz konkret Matthäus 5 bis 7 sagen. Ich will was sagen zur Vergebung, will was sagen zum Umgang mit Geld und will was sagen zum Ehebrechen. Das erste, die Vergebung. Das Vaterunser, was wir gleich auch sprechen werden, das lautet, vergib uns unsere Schuld und dann kommt dieses Versprechen, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das Matthäus 6, 12 und Matthäus 6, 14 und 15 heißt es, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und jetzt frage ich dich ganz persönlich, wie du heute hier bist. Gibt es irgendwas, wo du einem anderen Menschen noch nicht vergeben hast? Egal, was der dir an Schuld getan hat, ob es die Eltern waren, ob es die Geschwister sind, der Arbeitskollege. Gibt es irgendwo, wo du sagst, das war so schlimm, das war so dreckig, ich kann da nicht loslassen. Ich kann da nicht vergeben. Vielleicht bist du beim Erben über das Ohr gehauen worden, vielleicht hast du einen Ex-Mann gehabt, der so schlimm gewesen ist. Keine Ahnung, was es ist. Gibt es irgendwas, wo du nicht vergeben hast? Dann ruft dich Jesus Christus auf, zu vergeben. Das ist sein Wort. Ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde Bibelstellen zitieren, aus dem Kolosserbrief, dass wir einander vergeben sollen, so wie der Heiland uns vergeben hat. Ich könnte euch die Geschichte erzählen, Matthäus 18 vom Schalksknecht, wie da einer ganz viel Schuld erlassen bekommt, aber dann nicht in der Lage ist, einem anderen, der nur 100 Silbergroschen hat, das weiterzugeben. Wir sind aufgerufen, Vergebung weiterzugeben. Vergebung an andere Menschen, auch wenn die es nicht verdient haben. Das ist ja ganz einfach, wenn, was weiß ich, meine Frau, was weiß ich, meinen Geburtstag vergessen hat und sagt, ach Schatz, du liebe Zeit, ich mache das jetzt wieder gut und kriegst das doppelt so große Geschenk und du kannst dieses und jenes. Das ist ja dann kein Thema zu sagen, Schatz, ist in Ordnung. Nein, gerade wenn unser Gegenüber das nicht verdient hat, dann zu sagen, wir leben Vergebung. Wir sollen nicht vergeben um das, was die uns getan haben, sondern wir sollen vergeben um das, was Jesus Christus uns getan hat. Und wenn er uns so reich mit Vergebung beschenkt hat, und das hat er getan auf Golgatha, für all den Mist, den wir getan haben, dann sind wir aufgerufen, Vergebung weiterzugeben. Und das kann ganz bis in das ganz Große hineingehen. Ihr alle kennt, die HMK ist ja da, diese Susanne Geschke, diese Ehefrau von Tilman Geschke, das ist dieser Missionar, der in der Türkei vor 10 Jahren furchtbar abgeschlachtet wurde, mit über 150 Messerstichen abgeschlachtet, die Hoden abgeschnitten, gefoltert vorher noch, ganz furchtbar. Und was hat die Frau getan? Die konnte aus der Gnade Jesu Christi diesen Menschen vergeben. Wohnt immer noch oder hat, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber hat ganz lange auch noch im Dorf gewohnt, ist nicht zurückgekommen, sondern hat diesen Menschen vergeben. Das kannst du nicht aus dir selber heraus. Der Weltmensch kann das nicht. Aber wenn du in Christus Jesus bist, dann bist du zu Dingen in der Lage, die alles Menschliche übersteigen. Und Jesus ruft dich zu so einem Leben auf, dass du Vergebung weitergibst. Und deshalb nochmal meine Frage an dich. Gibt es irgendjemanden, dem du noch nicht vergeben hast? Dann ruft dich Jesus und sagt, gründe dein Leben nicht auf die irdische Erkenntnis, nicht auf deinen Hass, nicht auf deinen Zorn, sondern gib Vergebung weiter. Übrigens, wenn wir vergeben können, kann die Kraft der Vergebung auch in uns wirken und wir können heil werden. Das ist die erste Frage aus der Rede Jesu, die wir tun sollen. Bist du vergebungsbereit? Und wenn ihr denkt, das war schon unangenehm, es wird noch unangenehmer. Der Umgang mit Geld. Jesus sagt in der Bergpredigt ganz klare Dinge zum Geld. Ich lese es vor, so wie es in der Schrift steht. Und das sollen wir ja tun. Da heißt es, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen können und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dann erläutert Gott noch, Jesus das nochmal ganz klar, wie das mit den Vögeln ist und alles halt. Aber sagt ganz klar, hast du ein Problem mit Geld? Spurgeon, ganz großartiger Mann, hat einmal gesagt, von allen Versuchungen, die der Teufel aussendet, ist das reich werden wollen die gefährlichste Sache. Denn sie ist deshalb die schlimmste, weil die Gotteskinder sie nicht fürchten. Deshalb ist sie umso gefährlicher. Wir wollen ja alle immer mehr Geld haben. Und es ist ja nie genug. Die Älteren wissen das. Wie sie noch 1970 gedacht haben über Geld, was damals viel Geld war, was heute, oder dann in den 80er Jahren viel Geld war, was heute viel Geld. Man will immer mehr. Aber aufpassen, das Geld macht so vieles mit uns. Das nimmt uns so gefangen. Die Bibel spricht davon halt nicht, dass es eine Wurzel, so heißt es im Timotheus, Wurzel allen Übels ist. Hier unten in Süddeutschland kennen alle ja Merkel, diesen Milliardär, dem Ratiofarm gehört hat, Heidelberg Zement. Der war mehrfacher Milliardär. Mehr Geld, als wir alle jemals zusammen besitzen werden, als wir jemals haben werden. Und dann hat er sich so ein bisschen verzockt bei der VW-Übernahme damals und hat er mehrere Milliarden verloren, hat aber immer noch Milliarden. Aber das war dem so schlimm, da hat er sich das Leben genommen. Obwohl er Christ war, Christ und Milliardär. Die Bibel sagt ein eindeutiges zum Thema Umgang mit Geld. Und glaub mir, es ist egal, ob du Milliardär bist oder Hartz-IV-Empfänger. Das Geld nimmt sie alle gleich in Gefangenschaft. Und nicht, dass ihr denkt, ich predige euch hier an. Damit habe ich auch Probleme, beim ersten Punkt und auch beim zweiten Punkt. Aber ich muss mir immer wieder vor Augen stellen lassen, zu sagen, Olli, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Und das ist meine Frage an dich. Wie sieht es denn aus mit deinem Dienst für Mammon? Oder bist du von diesem Götzen befreit? Oder stellst dich auch immer wieder in seine Knechtschaft hinein? Nochmal, Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels gründet. Und wer meint, ja, ich bin schlauer als Jesus, ich muss doch so ein bisschen mit dem Götzen Mammon bauen, Teil meines Sandes ist eben doch mein Bausparvertrag, mein Aktienpakete halt, nicht? Der wird erleben, wie sein Haus einstürzt. Und ein drittes und letztes aus der Bergpredigt, als das zu sagen, als Führung, lasst ihr euch wirklich da führen, ist das die Richtschnur? Das Thema Ehebrechen. Da heißt es in Matthäus 5, Vers 27 bis 30, ihr habt gehört, was gesagt ist, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es raus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins der Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in der Hölle schmoren. Ganz klares Wort zu sagen, wenn du nur von deinem Auge gereizt wirst, und uns ist ja klar, wir sollen uns jetzt nicht blind machen, sondern wir sollen radikal gegen diese Dinge angehen. Und nicht nur, bis es dazu gekommen ist, dass wir in Aktu mit unserer Sekretärin in der Kiste liegen und den Ehebruch tatsächlich vollziehen, sondern allein, wenn wir gereizt werden. Ich habe gerade dieses Thema Internetpornografie angesprochen, auch wenn das stärker ein Thema für die Männer ist. Unsere alten Brüder, die sprachen damals schon, die kannten noch kein Internet und sowas. Die sprachen von der Augensünde und davon spricht Jesus auch hier. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren. Und ganz vieles geht mit dem Anblicken an, mit dem Schauen an. Beim Paradies heißt es, die Frau sah, dass es gut von dem Baum zu essen wäre und dass es eine Lust von den Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Sie sieht, da geht ganz vieles mit los, dass du siehst und willst haben. König David halt, nicht? Er steht abends auf seinem Lager halt, und dann sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und dann geht das ganze Elend, der ganze Dreck mit Ehebruch und Mord los. Aber der Beginn ist die Augensünde. Oder bei den Jüngern, bei Petrus, bei dem Seewandel, Matthäus 14 halt nicht. Und er sah den Wind, nicht? Und dann redet ihm all das ein. Ganz vieles geht mit unseren Augen los, aber gerade auch mit der Verführung. Und da müssen wir aufpassen, gerade auch beim Ehebruch. Und nochmal, Jesus sagt, nicht nur, wenn du tatsächlich mit der Frau in der Kiste warst, sondern nur, wenn du gedacht hast, ich könnte ja mit ihr. Und da müssen wir unter das Kreuz und da müssen wir in die Vergebung, da müssen wir Schuld bekennen. Nochmal, das muss keiner mir erzählen oder hier öffentlich Bekenntnis ablegen. Aber glaubt mir bitte eins, der Heiland weiß um diese Dinge. Und wenn ihr erkennt, hier baue ich an meinem Leben mit Sand aus dieser Welt, hier ist nicht der Heiland stark, dann müsst ihr dagegen etwas tun. Auch gegen dieses eure Ehebrechen, gegen diese Augensünde, die ihr letztlich tut. Ich weiß, dass das nicht angenehm ist, am Ende so eines Tages so eine Botschaft zu hören, aber es ist bei dem Wort Gottes so, dass es nicht nur angenehm ist und ich möchte mich da ausdrücklich auch mit drunter stellen. Es ist nicht nur so, dass wir hier auseinandergehen und ihr hinterher mir auf den Schulter schlagt und sagt, das war alles toll und das war alles stark. Nochmal, das ist nicht meine Aufgabe. Ich muss euch auch vor Augen stellen, wo ihr gefragt seid. Alles andere, ich sage das einfach mal so, habt ihr sicherlich abnicken können. Das ist, der Maßstab ist halt, dass es ein Angebot ist, kein Thema, können wir mit umgehen. Aber bitte prüft euch auch selber vor dem Wort Gottes, schlagt in euch, ob es wirklich die Richtschnur vor Erleben ist, ob es wirklich das ist, was euch führt. Und wo ihr merkt, dass es nicht so ist. Bitte euer Leben verändern, in die Buße gehen und so leben, wie Jesus es möchte, wie er es sagt und das tun, was er von uns möchte. Von Gottes Plan für das Leben, das Wort Gottes, erstens Gottes Wort als Angebot, zweitens Gottes Wort als Maßstab und drittens Gottes Wort als Richtschnur. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.